Hallo, ich bin Jenny Heimann und ich freue mich sehr, denn das ist heute schon Folge 3 von Nachts im Buchladen. Ich bin mit meinem Podcast diesmal unterwegs bei einer Lesung, der Lesung einer Erstlingsautorin. Die heißt Dietlin Falk und ist schon sehr außergewöhnlich, wenn man sein erstes Buch das letzte nennt. So heißt es aber. Worum es da geht? Um eine Messi-Mama, um das Leben in einer ziemlich schangeligen WG und um die große Liebe, wenn man einen an der Klatsche hat. Also, kommt mal mit.
Es ist kurz nach 7 Uhr, das hat sich mittlerweile für diesen Podcast als die typische Uhrzeit herausgestellt. Allerdings bin ich heute nicht im Buchladen, sondern in einem Wohncafé. Hier wird nämlich gleich eine Lesung stattfinden von Dietlin Falk aus ihrem Debütroman Das Letzte. Jetzt habe ich direkt bei der Anmoderation 2 Fragen an dich, denn du sitzt schon neben mir. Dietlin Falk, ist das ein Künstlername oder heißt du tatsächlich Dietlin?
Ich heiße tatsächlich so, auch wenn mich niemand Dietlin nennt, nur meine Eltern, wenn sie sauer sind, dann sagen sie Dietlin. Aber meine Mutter ist Germanistin und hat es Dietlin in irgendeinem Buch von Peter Hertling gelesen, dachte, den Namen finde ich spitze, so nenne ich meine Tochter. Und jetzt ist es halt so.
Ist natürlich ganz praktisch, wenn man dich googelt, dann findet man dich sofort. Du kommst direkt nach Dieter Falk, wenn es an die prominenten Stellen geht.
Genau, das war, also ein bisschen war es auch meine Überlegung, dass ich dachte, okay, man nennt mich zwar in meinem Privatleben kaum so, aber eben es ist halt, hat halt einen gewissen Wiedererkennungswert. Und dann dachte ich, nehme ich mal meinen richtigen Namen dafür.
Wie heißt du denn dann in deinem Privatleben?
Immer Didi.
Darf ich dich Didi nennen?
Ja, definitiv.
Okay. Wir sprechen über deinen Roman, der heißt Das Letzte, was natürlich total komisch ist, weil das ist dein erster Roman. Wie kommst du denn darauf, ihn Das Letzte zu nennen?
Das ist tatsächlich der Insider, den immer alle bringen. Das hat sich so ergeben in allerletzter Sekunde, weil der Verlag mal zu meinem ursprünglichen Titel sagte, den finden wir schön, aber das ist so kompliziert, so das passt irgendwie nicht so zum Buch. Und dann musste ich halt binnen 3 Tagen den Titel nochmal neu finden und habe dann wahnsinnig komische Vorschläge gemacht. Und irgendwann hatte ich so diesen berühmten Heureka-Moment, dass ich dachte, oh, das Letzte, das passt irgendwie, das ist in so vieler Hinsicht bedeutsam für den Roman, das ist genau richtig. Und dann war ich total froh, dass ich meinen Verlag davon auch überzeugen konnte. Und seitdem heißt es Das Letzte.
Aber das ist ja gut zu wissen, weil ich habe auch gehört, dass ganz oft Autoren das passiert, dass dann das Buch einen ganz anderen Namen hat als der, den sie eigentlich vorher gedacht haben. Also du hattest da schon Mitspracherecht.
Ja, und dadurch, dass ich bei einem relativ kleinen Verlag war, hatte ich ganz viel Mitspracherecht zum Glück. Also den ersten Coverentwurf fand ich zum Beispiel farblich ganz schlimm und konnte da, das war so quietschgelb und pink und ich dachte, oh Gott, das sieht irgendwie furchtbar aus. Und dann habe ich das einfach gesagt und habe gesagt, ich finde das Foto super, ich finde die Schrift super, aber die Farben. Da haben die sofort gesagt, ja, wir hatten auch geguckt mit Weiß und Blau und wenn dir das besser gefällt, ne, wir wollen nicht, dass ein Autor oder eine Autorin unglücklich ist mit dem Cover, dann machen wir das anders. Dann haben sie es anders gemacht, ich war happy und so. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das bei anderen Verlagen, wo es noch viel mehr ans Eingemachte geht mit Vermarktung oder so, vielleicht auch nicht unbedingt so ist, was natürlich echt traurig ist, weil man hat dieses Buch geschrieben und hat da echt viel Zeit investiert. Und sich dann so überfahren zu lassen von Fremdideen ist natürlich nicht leicht irgendwie. Also da hatte ich sehr großes Glück, dass der Albino Verlag echt für die Zusammenarbeit total toll war. Mein Lektor war super, hat immer ganz nett und vorsichtig nur Kritik, ne, so genau an den richtigen Stellen eingebracht. Das war ein Träumchen, also kann ich mich nicht beschweren.
Also du klingst total begeistert und du sagst ja auch, ne, es ist dein erster Roman, aber eigentlich müsstest du ja auch so dieses Literaturbusiness schon ein bisschen besser kennen, denn dein eigentlicher Beruf ist ja literarische Übersetzerin. Ich beneide dich sehr, du durftest sogar schon ein Buch von Mark Haddon übersetzen. War das jetzt was ganz anderes, selbst ein Buch zu schreiben, als Bücher zu übersetzen? Waren das ganz neue Erfahrungen oder war das vieles, wo du gesagt hast, ja, kenne ich schon von der anderen Seite?
Also ich würde sagen, Übersetzen ist ja so ein bisschen Schreiben light, ne? Also es ist halt natürlich total schwierig an ganz vielen Stellen und man muss dann nämlich viel sprachlich leisten, um einem Original irgendwie gerecht zu werden. Aber man hat eben eine Vorlage und muss sich nicht selber die Sachen aus dem Kopf ziehen. Und mit meinem eigenen Schreiben ist es was völlig anderes, weil es einfach irgendwie ja, so Freestyle ist, ne? Das ist eher so wie von der Klippe springen und mal gucken, was passiert. Ich bin da auch total unorganisiert leider, ne? Ich mache mir jetzt nicht ein Skript und halte mich an die Kapitel. Ich habe halt einfach mit 23 angefangen zu schreiben. Ich habe auch 300 Seiten bestimmt für die Tonne geschrieben, weil ich halt immer so vom Weg abgekommen bin oder, ne? Also die Kunst ist natürlich irgendwie ähnlich, aber das Übersetzen ist wesentlich einfacher, weil ich meine Schablone habe und die versuche ich halt in meiner Muttersprache nachzubilden. Und es ist auch oft schwierig, aber das eigene Schreiben ist noch schwieriger.
Aber jetzt muss ich direkt mal einhaken. Also wenn ich das so sagen darf, wenn du mit 23 angefangen hast zu schreiben, dann hast du ja 10 Jahre an dem Buch gearbeitet. So lange?
Ja, beziehungsweise 9 Jahre, ist jetzt schon ein Jahr raus, aber und auch nicht immer, ne? Also ich habe mal einen Monat wirklich nur daran geschrieben, wenn ich Semesterferien hatte. Ich habe aber auch mal ein Jahr gedacht, boah, das wird alles nichts, Mist, es geht nicht oder so. Aber ja, im Endeffekt war dieser Prozess schon, hat diese Jahre gedauert. Und es war dann, als es im Endeffekt soweit war, und ich fertig war, habe ich mich auch nicht so richtig getraut, es Verlagen zu schicken, weil ich so Angst hatte damit irgendwie, ne, dass nichts passiert, so dass einfach keine Reaktion kommt. Und das Einzige, was ich unternommen habe, war mit einem Bauchladen auf die Buchmesse in Leipzig zu gehen und so Stichproben, also oder Textproben zu verteilen. Und darauf hat sich dann tatsächlich irgendwie ein halbes Jahr später ein Verlag gemeldet. Aber ich glaube, auch wenn ich ein bisschen natürlich die Literaturwelt kenne über das Übersetzen, hatte ich trotzdem keine Ahnung, wie ich jetzt mein Manuskript da irgendwie an die Menschen bringen kann. Ich weiß nur, dass die Stapel immer riesig sind und die Chance so gering ist, dass das irgendwie klappt, dass ich mich da von Anfang an so von entmutigen habe lassen, dass ja, ich mich im Endeffekt geärgert habe, nicht etwas selbstbewusster ist, doch einfach mal loszuschicken oder so. Ne?
Also ich muss das mal ganz kurz kommentieren. Hier im Hintergrund klingelt es schon, denn hier wird ja gleich die Lesung stattfinden. Und tatsächlich kommen schon die ersten Gäste und Zuhörer. Also du hast es geschafft. Trotz aller Bedenken hat das hingehauen. Aber du hast also zu einer Zeit, als du selbst schon daran gearbeitet hast, Schriftstellerin zu werden, diesen Brotjob-Übersetzerin angefangen. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Also ich meine, realistischerweise wirklich als Autorin leben zu können, schafft 2% aller Leute, die schreiben. Ich glaube, das ist vielleicht mein großer Traum fürs Leben, aber ich weiß genau, die Chance, es sei denn, man fängt an, irgendwas zu schreiben, wo man weiß, das verkauft sich, da habe ich aber eigentlich gar, da ist mein Herz gar nicht dabei. Die Chancen sind so gering, genau. Und ich habe halt, ne, ich habe erst studiert, dann habe ich mein Diplom gemacht, habe angefangen zu arbeiten und das Schreiben läuft halt immer nebenher und ich glaube auf absehbare Zeit, auch wenn ich das versuchen möchte, es ist auf jeden Fall mein Traum weiter zu, ich schreibe auch an einem zweiten Buch, aber das ist klar, dass ich muss immer über, ne, den Kopf über Wasser halten finanziell und dafür übersetze ich natürlich auch sehr gerne.
Sprechen wir doch erstmal über dein erstes Buch. Ich habe es gerade eben zu Ende gelesen und ich hatte so das Gefühl, wenn das Buch eine Farbe hätte, dann wäre es irgendwie ockergelb, popelgrün oder irgendwie so ein ganz schäbiges Braun. Wenn es einen Geruch hätte, dann wäre das so eine Mischung aus abgestandenem, mief schlecht gelüfteten Zimmern, Zigarettenqualm und alten Bierflaschen. Es geht ja unter anderem um eine Messi-Mutter. Was war denn deine Uridee bei der Geschichte?
Also die Messi-Mutter ist da als Motiv so relativ unverhofft reingekommen. Ich habe da gar nicht so groß drüber nachgedacht am Anfang. Das war einfach so als Idee. Und irgendwann relativ spät habe ich gemerkt, boah, eigentlich ist diese Mutter die interessante Figur in dieser ganzen Story. Da war sie nur erstmal nur eine Randfigur. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, eigentlich müsste das so mehr das Zentrum der Geschichte sein. Und je mehr ich mich dann mit diesem Phänomen beschäftigt habe, desto mehr hat es mich auch total gefesselt. Als was so viele Leute betrifft, wie ich dann gemerkt habe. Ich meine, jetzt lesen die Leute dieses Buch und praktisch jeder hat irgendeine Geschichte. Oh, mein Onkel ist Messi oder meine Schwester oder, ne? Und es ist aber von der Gesellschaft ja eher so was, was dann mal im Fernsehen als Ekelwohnung gezeigt wird. Ja. Genau, und so total, ne? Die allerkrasseste Spitze des Eisberges. Und es gibt auch ganz viele Varianten, wo, ne, die Leute nicht stark depressiv sind und sich vermüllen lassen, sondern einfach nur dieses Sammeln nicht abstellen können. Und das wird natürlich irgendwann zu einem Problem. Aber mich hat einfach irgendwie oder mich hat es fasziniert, dass es Leute gibt, die nichts wegschmeißen können in einer Welt, in der eigentlich alles total, ne, Coffee-to-go-mäßig schnell verwertet wird oder so. Und das fand ich dann auf eine Art auch wieder total sympathisch. Oder da dachte ich, da kann man sich eigentlich mal irgendwie eine Scheibe von abschneiden. Und das ist nicht alles nur, auch wenn die Protagonistin im Buch sehr unter ihrer Mutter leidet aus diversen Gründen, es ist nicht alles nur so eben wie bei RTL 2, oh, schämt euch, ihr seid das Letzte, ihr seid so ekelhaft. Und das war mir irgendwie wichtig. Also ich wollte das Thema behutsam und verständnisvoll und nicht so reißerisch untersuchen, sondern irgendwie mit Empathie.
Also man hört da schon raus, du hast da auch wirklich recherchiert, ne? Und du hast dich da sehr in dieses Thema reingearbeitet, um das dann auch literarisch umsetzen zu können, ne?
Ja, klar. Also ich muss sagen, mir fiel es irgendwie relativ leicht. Also je mehr ich darüber geschrieben habe, desto besser konnte ich mich einfach da irgendwie reindenken. Es gibt ein paar ganz tolle Filme, so auf YouTube kann man auch nachgucken, die ne, auch schön, also behutsam das Thema irgendwie angehen. Es gibt so unendlich viele Internetforen. Das Internet ist natürlich für Informationen über ganz persönliche Themen eine totale Goldgrube. Also oder Fachliteratur gibt es nicht so viel, weil das Phänomen einfach jetzt nicht sowas ist, wo jetzt die Pharmaindustrie großartig ansetzt und da total viel Geld in Forschung buttert. Aber es gab auf jeden Fall genug Stoff, um sich da irgendwie intensiv mit zu beschäftigen. Und das war total interessant.
Jetzt meint man, wenn man das hört, ich habe gerade beschrieben, so was die Atmosphäre des Buches ist, dann Messi-Mutter, man könnte ja meinen, das ist ein total trauriges Buch oder es ist ein bedrückendes oder deprimierendes Buch. Was mich fasziniert hat, es geht ja eigentlich um total liebenswerte Menschen. War das dir auch so ein Anliegen, eigentlich was Positives zu erzählen?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade was die Protagonistin betrifft und ihr Umfeld, ne, die wohnt ja in so einer WG, wo alle ziemlich verschroben sind und auch echt mit dem Leben irgendwie hadern oder so rumkrebsen und irgendwie nie Geld haben und sich so durchhangeln. Und ne, die auch von der Gesellschaft oft als das Letzte irgendwie betrachtet würden. Aber ich mag solche Figuren und ich identifiziere mich damit total. Also ich finde irgendwie Charaktere, die was verloren haben, viel interessanter als so Erfolgstypen oder so. Ne? Oder Leute, die sich lieber Gedanken machen, als sich Sachen zu kaufen. Und das Buch hat natürlich irgendwie eine harte Story und ist stellenweise bestimmt auch schwer zu verdauen, aber das Gegengewicht dazu ist halt so die Solidarität unter den Leuten und ne, dieses Füreinander-Dasein. Und ich glaube, so schwierig die Zeit für die Protagonistin auch ist, am Ende steht sie halt durch. Und dann, ja, deswegen hoffe ich, dass es sich in der Waage hält, das Traurige und das auch Glückliche.
Also ich habe das schon so empfunden, dass halt auch immer wieder was Nettes passiert ist. Und dazu kommt noch, dass ich das Gefühl habe, das ist ja auch ein psychologisch sehr interessantes Stück, was du da entwickelt hast. Also dass da eine Person dadurch, dass sie, also die Ich-Erzählerin, die hat überhaupt keinen Namen, oder?
Nee, genau.
Also es ist ein Mädchen, es hat eine Messi-Mutter, wohnt in dieser kunterbunten WG oder in dieser doch sehr verlorenen WG. Und sie entrümpelt ja die Wohnung und taucht dabei Stück für Stück in eine Vergangenheit rein, die sie eigentlich schon verdrängt hat, ne?
Ja, total. Und das ist ja auch das Interessante an diesen Messi-Wohnungen, dass sie im Prinzip Psychogramme ihrer Messi-Besitzer sind. Also wenn man sich fragt, welcher Messi sammelt denn jetzt was und woran liegt das? Und das ist total interessant zu beobachten. Und so habe ich mir das natürlich dann auch vorgestellt, dass eben in dieser Wohnung diese total verdrängte, verbuddelte Vergangenheit, über die nie geredet wurde, vergraben liegt und die Protagonistin sie quasi gezwungenermaßen Stück für Stück entdeckt.
Aber wenn man jetzt das fertige Buch so liest, dann hat man das Gefühl, da steckte schon ein Plan dahinter, als du das geschrieben hast. Wenn du aber sagst, die Mutter war zum Beispiel erst eine Nebenfigur, dann scheint sich da ja irgendwie der Plan erst beim Schreiben entwickelt zu haben, oder wie war das?
Nein, also es gab einen erzwungenen Planungsmoment, als der Verlag mir gesagt hat, wir bringen das Buch. Da war es erst ungefähr zur Hälfte fertig und dann haben sie mir eine Deadline gesetzt. Genau bevor sie diese Entscheidung treffen, machen wir das Buch oder nicht, musste ich ein Exposé schreiben, in dem Kapitel für Kapitel alles aufgeschrieben ist, was vorkommt und wie die Story endet. Das war ungefähr ein halbes Jahr vor Abgabe. Und ab da habe ich eine Woche im Urlaub Blut und Wasser geschwitzt und habe mir diese Story aus mir herausgepresst Und dann habe ich halt ein halbes Jahr wirklich nochmal richtig nur geschrieben und intensiv genau das Ganze abgerundet. Also ja.
Es hört sich fast so an, als wenn du jemand wärst, der unter Druck am besten arbeiten würde.
Ja, definitiv. Und auch mit dieser Verlagszusage zu arbeiten war wahnsinnig toll und schrecklich zugleich. Also zu wissen, oh mein Gott, mein größter Traum geht jetzt im Ernst in Erfüllung. Ich mache das jetzt, das passiert. Ich habe das irgendwann in den Händen. Und dann gleichzeitig, okay, noch 4 Monate, noch 3 Monate. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich kann mich auf kein Gespräch mehr konzentrieren. Ich kann auch eigentlich das Haus gar nicht mehr. Also am Ende war es schon, war ich so ein ziemlich verhutzeltes Weiblein an meinem Schreibtisch mit Augenringen und endlosem Kaffee. Und aber jetzt sehe ich auch ganz glücklich auf die Zeit wieder zurück, weil ich genau das machen konnte, was ich gerne machen würde.
Aber dann scheint es sich doch auch so gepackt zu haben, wenn du sagst, du schreibst schon am nächsten, oder war das so, dass der Verlag gesagt hat, no, wenn sie das so schön gemacht haben, dann machen sie sofort nochmal 2 hinterher?
Nein, ich war erstmal ziemlich leer geschrieben und brauchte eine Weile, um wieder überhaupt daran denken zu können und eine Geschichte in mir drin zu finden. Und jetzt schreibe ich irgendwie anders. Also dadurch, dass ich jetzt weiß, dass das passieren kann und dass man einen Verlag finden kann, bin ich viel beflügelter und enthemmter und selbstbewusster. Und jetzt macht es mir auch zum ersten Mal wirklich Spaß. Also das erste Schreiben dieses Buches, es war schon, ich habe mich immer gefreut, wenn wieder was da war, aber es war eher so ein angestrengtes, ne, Gebären sozusagen. Und jetzt hat sich das irgendwie verändert und ich bin total glücklich darüber, weil es so schön ist, wenn einem das Schreiben Bock macht und wenn man, ne, seinen Text wieder liest und Freude dran hat. Und da musste ich mich jetzt erstmal hinarbeiten. Aber jetzt ist es viel schöner als vorher und ich hoffe, es geht so weiter.
Wir werden jetzt erstmal uns heute Abend dein erstes Buch anhören. Ich habe es ja, wie gesagt, schon gelesen, deswegen meine Leseempfehlung, Dietlin Falk, das Letzte. Ich freue mich auf deine Lesung und ich bin gespannt, was aus Nummer 2 wird.
Ja, ich werde mich dann melden und dir ein Exemplar zukommen lassen. Und vielen Dank für dieses Podcast. Voll cool.
Ja, das war ein schöner Abend und das war eine schöne Lesung von Dietlin Falk. Das war's von meinem Podcast, Folge 3, nachts im Buchladen. Und nächstes Mal sind wir tatsächlich wieder im Buchladen. Und zwar dann in Werne bei Bücher Beckmann. Und da werde ich mich mit dem Buchhändler Hubertus Waterhus über die Buchempfehlungen zur Weihnachtszeit unterhalten. Bis dann.